Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 um 5:30 zu den Informationen im Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Was macht eine Gemeinde, wenn die Bodenpreise steigen, weil immer mehr Reiche herzügeln? Wir sind auf Oberägerin schauen. Wer geht am nächsten Sonntag wählen im Kanton Luzern? Wie läuft der Wahlkampf? Wer kann gewinnen und wer verlieren? Wir haben mit einem Politologen darüber geredet. Und was verbindet Jüdinnen und Juden mit den Bergen? Mehr als man auf den ersten Blick könnte meinen, zeigt der Rundgang durch eine Ausstellung zum Thema die Schweiz. Das Wetter, es bleibt sonnig und warm. Am Mikrofon ist Miriam Breu. In vielen Gemeinden in der Zentralschweiz boomt der Handel mit Immobilien. Vor allem Leute mit einem dicken Portemonnaie suchen immer mehr auch hier nach einem schönen Haus oder einer schicken Wohnung. Darum haben immer mehr Gemeinden das Problem, dass Preise für Wohneigentum ob sie schiessen. Mit dieser Entwicklung haben sich heute Fachleute an einer Tagung zu Zug beschäftigt. Betroffen davon ist auch Oberägeri, wo jetzt probiert, Gegensteuer zu geben. Der Michael Zetzi.
Der Wohnungsmarkt in Oberägeri ist angespannt. Immer mehr Leute ziehen in die Gemeinde. Seit dem Jahr 2000 ist die Bevölkerung um ein Viertel gewachsen und mit dem Wachstum steigen auch die Preise für die Wohnungen. Eine zahlbare Wohnung zu finden, sei schwierig, sagt die Frau, die seit 30 Jahren in Oberägeri wohnt.
Ja, Mittelklasse so findet man praktisch nicht. Also ab 2000, 2500 kommt man etwas über. Exklusiv natürlich. Ich habe Glück gehabt vor 30 Jahren, ist das natürlich noch nicht so gewesen.
Glück gehabt hat auch der Mann da, und zwar in dem Sinn, als dass er zu Oberägeri aufgewachsen ist und viele Beziehungen hat. Sonst sei es schwierig, sagt er.
Also für uns Oberäger selber ist es ein Problem, dass wir wirklich viel Zuzüger haben und viel Geld haben. Weil der Wohnungsmarkt oben ist ziemlich austrocknet und die Mietwohnungen sind sehr teuer geworden.
Dass die hohen Preise für viele einheimische Familien ein Problem sind, dem ist sich auch die Gemeinde bewusst. Oberägeri probiert mit der Wohnbauförderung dagegen zu heben. Land wird zum Teil nur umzont, wenn es für einen bestimmten Preis an die Gemeinde verkauft wird, erklärt Pius Meier, der Gemeindepräsident von Oberägeri.
Man hat in dem Sinn eigentlich den geschützten Markt. Der Preis, der festgelegt ist, entspricht nicht dem marktüblichen Preis. Und das ist eigentlich das Prinzip der Wohnbauförderung. Und deswegen sind dann auch die Wohnräume nachher günstiger als die auf dem offiziellen Markt.
Also entstehen in der Überbauung Ried-Mattli momentan in mehreren Etappen rund 40 Eigentumswohnungen. Wohnungen für Leute, die nicht Millionen im Portemonnaie haben.
Die Hürde ist ein Rest tiefer und dort wirklich um einen breiteren Kreis die Möglichkeit für Wohneigentum ermöglichen.
Im Grossen und Ganzen funktioniert die Wohnbauförderung gut, sagt der Oberäger Gemeindepräsident Pius Meier, mit ein paar Abstrichen.
Dann gibt es etwa mal auch Leute, die dann nachher halt die Wohnung dafür ein bisschen grosszügiger ausstatten und schlussendlich die Wohnung halt dann gleich nicht mehr ganz in dem tiefen Segment unten vom Kostenanteil zur Verfügung steht, wenn man das eigentlich im Grundgedanken von der Wohnbauförderung gerne hat. Das sind aber eher Ausnahmen, das kann man auch so sagen. Also grösstenteils wird es von den Leuten sehr geschätzt und man kann wirklich an einem breiteren Kreis Wohneigentum ermöglichen.
Geregelt ist auch, wer die Wohnungen kaufen darf. Man darf nur kein anderes Wohneigentum haben und man muss selber dort wohnen, darf es also nicht weitervermieten. Was sagen die Einheimischen von Oberägeri zu dieser Wohnbauförderung der Gemeinde? Grundsätzlich sei es eine gute Sache, heisst es auf der Strasse. Aber auch die Wohnungen seien noch lange nicht für alle erschwinglich.
Also wir haben da einige Beispiele, wo die Gemeinde bemüht war darum, aber im Endeffekt günstig ist immer relativ, oder? Es kommt immer darauf an, wie gross das Portemonnaie ist im Endeffekt.
Und zweiter und grösster Kritikpunkt, die Lage dieser Wohnungen.
Wir haben ja den Ried-Mattli oben so Wohnbauförderung. Es ist gut, aber das ist im Hoger oben und da braucht man ein zweites Auto und dann ist man wieder gleich weit. Und dann hat man eine günstigere Wohnung, die einem gehört, und aber dann braucht man ein zweites Auto und dann kommt es wieder aufs Gleiche raus.
Ich finde es gut, aber die Wohnungen sind hier am Hoger oben. Das finde ich wieder weniger gut. Man sollte etwas im Dorf machen, oder? Wo die Leute dann auch hier gehen posten. Dann nehmen sie das Auto und gehen auswärts posten. Und wenn sie hier unten wohnen würden, würden sie sich eher im Dorf gehen.
Gerade die Einheimischen müssen im Dorfkern wohnen können, sagt der Frey. Die ganzen Neuzuzieher, die sieht man nämlich selten im Dorf.
Also von diesen Leuten spürt man praktisch nichts. Die kommen hierher wohnen und gehen auswärts arbeiten. Auch im Verein, Turnverein oder sonstigen Vereinen merkt man von diesen Leuten nichts.
Nur mit zahlbaren Wohnungen im Dorfkern könnte man verhindern, dass Oberägri noch mehr zum Schlafdorf käme. Wohnungen zmitzt im Dorf zur Verfügung stellen, das würde auch die Gemeinde gern. Das sei aber Wunschdenken. Die Gesetze vom freien Markt und die Möglichkeiten der Gemeinde, die tagen da zu weit auseinanderklaffen.
Eine Art Berufskund gibt es ab sofort im Verkehrshaus zu Luzern. Jugendliche können sich bis im Herbst an verschiedenen Stationen über 100 Berufe ein Bild machen und herausfinden, wo sie besonders talentiert sind. Das Gemeinsame an diesen Berufen, sie haben alle etwas mit Mobilität zu tun. Sei es Gleisbauer, Ingenieur oder U-Boot-Kapitän. Das Projekt heisst Talentshow. Federführend ist der neue Direktor vom Verkehrshaus, der Martin Bütikofer. Er ist seit Anfangsjahr im Amt. Das geplante Sicherheitszentrum Hitzkirch ist gescheitert. Auf dem Areal von der ehemaligen Mosterei Granador wollten die Regionalentwickler von der ID Seetal ein Sicherheitszentrum mit Trainingsmöglichkeiten für Polizeikorps oder Sicherheitsfirmen einrichten. Die Nachfrage war aber zu wenig gross und die ID Seetal und die Landbesitzerin Fenaco sind sich auch über einen Grundstückpreis nicht einig geworden. Die Luzerner Regionalzeitung Willisauer Bot gibt es jetzt auch in elektronischer Form. Die Zeitung, die immer am Dienstag und am Freitag rauskommt, wird neu am Vorabend vom Erscheinungstag aufs Netz gestellt. Der Willisauer Bot gibt es seit 125 Jahren. Er ist zusammen mit seinem Kopfblatt Wickertaler Bot Zeitung fürs Amt Willisau. Durchs Lorzen-Tobutz-Bar kann man jetzt wieder spazieren. Der Weg geht morgen Nachmittag wieder auf, teilt die Zuckerbaudirektion mit. Ein Hang im Lorzen-Tobu ist im Februar ins Rutschen gekommen. Das Gebiet ist dann grossräumig abgesperrt worden. In der Zwischenzeit hat man einen neuen Weg gemacht. Spaziergänger oder Velofahrer sind nicht mehr gefährdet, wenn sie auf diesem Weg bleiben. In 3 Tagen ist es soweit. Der Kanton Luzern wählt eine neue Regierung und einen neuen Kantonsrat. Aber wer wählt denn überhaupt?
Früher, als sie wählen, in die Kanzlei oder da, ist dann noch vorgekommen, dass sie einander die Krawatte sind. Aber heute ist das nicht mehr so.
Da müssen Sie mich gar nicht fragen. Ich habe es langsam abgestellt, Gott zu wählen. Muss ich ehrlich sagen. Weil sie machen das letzte gleich, was sie wollen.
Mich interessiert das eigentlich nicht. Also, Politik da, die Wahlen. Ich bin anderweitig interessiert.
Also man sieht schon etwa so Stände und so von Parteien, die es aufgestellt haben und aus Reklamen machen und so und für ihre Parteien, aber sonst so gross. Ich kann es also noch nicht ganz genau so sagen.
Unser einen hat bald genug gehabt. Aber ich denke, wenn ich in der Stadt Kolleginnen höre, die haben auch genug von diesen Fotos.
Nicht die, die gross ausrufen, sondern die, die gehen stimmen. Eigentlich die legen das Gewicht in die Schale.
Stimmen von Luzernerinnen und Luzerner kurz vor den Wahlen. Es zeichnet sich jetzt schon ab. Die Stimmbeteiligung bei den kantonalen Wahlen am Sonntag, die ist tief. Und das trotz der vielen Inserate und Plakate mit den Kandidaten und Slogans wie «Aus Liebe zu Luzern», «Taten statt Worte» oder «Lösungen statt Polemik». Der Politologe Olivier Dolder vom Büro Interface war heute bei uns im Studio. Ich habe ihn gefragt, ob diese Art von Werbung überhaupt etwas bringt.
Die grundsätzliche Frage ist, ob Wahlwerbung überhaupt etwas bringt. Ich denke, durch Wahlwerbung kann man sicher Leute mobilisieren. Jetzt auch in Luzern kann man feststellen, dass sehr wenig luzernspezifische Werbung gemacht wird. Das ist natürlich eine konservative Art von Werbung zu machen. Gibt natürlich aber auch Sicherheit, weil wenn man sich nicht zum Fenster auslehnt, kann man sicher an nichts verlieren. Was vielleicht auch noch zu sagen ist, sind, dass Wahlwerbung Köpfe vor allem neue Kandidaten etwas nützt. Die können vor allem von dieser Wahlwerbung profitieren, wie Studien zeigen. Bisherige Kandidaten weniger. Und darum ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass es so ein eher flauer Wahlkampf zu beobachten ist.
Olivier Dolder, wem nützt jetzt der flaue Wahlkampf im Kanton Luzern?
Der flaue Wahlkampf nützt wahrscheinlich am meisten den etablierten Parteien. Ich denke da an eine CVP, aber auch an eine FDP oder eine SP. Man weiss, dass ein SVP in der Regel gut abschneidet bei höherer Stimmbeteiligung. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, hat die SVP wahrscheinlich am schwersten in diesem Wahlkampf.
Da kann man eigentlich sagen, mit dieser Art von Wahlwerbung lockt man niemand hinter dem Ofen für anzuturnen.
Viele Neuwähler wird man nicht mobilisieren können. Das zeigen auch jetzt die aktuellen Zahlen von den eingegangenen Stimmkuverts, dass Luzern nicht die grosse Wahlbeteiligung wird haben am Sonntag.
Jetzt gibt es die nationalen Themen, die sind durchaus da. Also die SVP setzt auf ihre Kernthemen. Und der ist aber auch Atomkraft seit dem Unfall in Fukushima ein grosses Thema. Jetzt reden wir immer von dem Fukushima-Effekt. Das ist das jetzt irgendwie einfach so ein Blatter, den man da konstruiert? Oder gibt es den tatsächlich?
Also ich denke, es gibt ihn sicher. Die Frage ist, wie stark dieser Effekt existiert. Ich denke, man muss da zwei Aspekte von dem Fukushima-Effekt unterscheiden. Einerseits der Aspekt ist, gibt es neue Wähler, die man damit mobilisieren kann, die durch die Katastrophe turnen gehen. Da sieht man das nicht. Man sieht, haben in Zürich das nicht gesehen, man hat in Basel-Land nicht gesehen, dass neue Wähler können mobilisiert werden können. Der zweite Aspekt von dem Fukushima-Effekt ist, dass Wähler Partei wechselt. Und ich habe das Gefühl, da gibt es sicher gewisse Wähler, die das machen. Stichwort Grün-Liberale, die Wähler bei der FDP abholen können. Vielleicht auch Grüne, die auf Kosten der SP punkten können.
Die Grün-Liberalen sind ein gutes Stichwort. Wie seht ihr so die Chancen von dieser sehr jungen Partei im Kanton Luzern? Also in Zürich hat sie eigentlich die politische Mitte ziemlich durcheinander geschüttelt. Ist das in Luzern auch möglich, dass da die Grün-Liberalen diesen Weg einfahren?
Ich denke, entscheidend in Luzern ist, dass wir zwei Lager haben. Wir haben einen städtischen Kantonsteil und wir haben einen ländlichen Kantonsteil. Ich denke, im städtischen Teil, das heisst Stadt Luzern und Agglomeration, wird die Partei sicher können zulegen und Erfolg haben. Im ländlichen Raum, habe ich das Gefühl, ist es schwieriger. Und dementsprechend wird auf den ganzen Kanton betrachtet die Grünliberale natürlich nicht die Erfolg können verzeichnen wie in Zürich.
Nochmal zurück zum Thema Atomkraft. Ich habe heute eine Regionalzeitung aufgemacht, da habe ich dort zuerst einmal einen FDP-Kandidat gesehen, der damit wirbt, dass er ein Forum, wo es um das Thema Atomkraft und erneuerbare Energie gegangen ist, organisiert hat. Ein Mann sogar aus der SVP, der findet, also er sei ja schon immer gegen Atomkraft gewesen, dann er noch einmal die Grünen, die nochmal darauf aufmerksam machen, hallo, wir sind im Fall wirklich immer schon die gewesen, die sich gegen die Atomkraft gestellt haben. Bringt das überhaupt noch etwas, jetzt so kurz vor dem Wahltermin jetzt noch einmal so einzufahren mit dem Thema?
Es versuchen natürlich alle Parteien durch die Katastrophe vielleicht auch noch ein paar Wähler zu finden. Ich denke, man muss da unterscheiden zwischen den grünen und linken Parteien, die schon immer gegen die Atomkraft gewesen sind. Die sind natürlich sehr glaubwürdig, wenn sie das sagen und werden wahrscheinlich ihre eigenen Wähler durch das können mobilisieren. Wobei, die sind schon immer gegen Atomkraft gesehen, also wird man da nicht können viel zusätzliche Wähler generieren. Bei den bürgerlichen Parteien ist es natürlich schwierig, oder? Man hat den Rucksack von der Vergangenheit, wo man gewusst hat, dass die Parteien eher atomfreundlich sind. Den abzulegen ist natürlich schwierig und darum haben es da dann frische Parteien wie eine grünliberale Partei oder auch ein BDP einfacher, die den Rucksack nicht haben und sich jetzt klar und glaubwürdig können als Atomkraftgegner positionieren.
Olivier Dolder, eure ganz persönliche Prognose. Wo kommt es am Sonntag zu Verschiebungen, wer gewinnt und wer verliert?
Verschiebungen werden im Vergleich jetzt zu Zürich sicher kleiner ausfallen in Luzern. Prognose wäre, dass die GLP sicher Stimmen machen kann, in Kantonsrat wird einziehen. Das wahrscheinlich auf Kosten von der FDP. Eventuell gibt es leichte Verschiebungen von der SP zu den Grünen. Die CVP wird sicher auch ein bisschen verlieren. Die SVP wird sich können halten, vielleicht ein bisschen zulegen. Aber zusammengefasst gehe ich nicht davon aus, dass es die grossen Verschiebungen gibt im Kanton Luzern.
Die Prognose zu den Wahlen im Kanton Luzern vom nächsten Sonntag vom Politolog Olivier Dolder. Und wie es am Sonntag tatsächlich rauskommt, da halten wir euch ständig auf dem Laufenden.
Der Kanton Luzern wählt. Am nächsten Sonntag fällt die Entscheidung. Wer schafft es in die Regierung?
Wer gewinnt bei den Kantonsratswahlen? Hat die Atomkatastrophe von Japan Einfluss auf das Resultat? Das Regionaljournal Zentralschweiz berichtet am nächsten Sonntag laufend. Ab Mittag um 12 Uhr, auch halbe Stunde kurz. Am 17:30 ausführlich mit Zusammenfassungen und Analysen. Am 7. Uhr reden wir in einer Sondersendung mit den Parteipräsidenten und ziehen die Bilanz. Der Kanton Luzern wählt und Sie sind live dabei mit dem Regionaljournal Zentralschweiz, Ihrem Wahlradio.
Ihr hört das Regionaljournal Zentralschweiz und es ist 6:12. Hast du meine Alpen gesehen? Das könnte der Titel von einem Wanderlied sein. So heisst aber eine Ausstellung, die am Sonntag im Forum Schweizer Geschichte Schweiz aufgeht. In dieser Ausstellung geht es um ein Thema, das im ersten Moment vielleicht etwas komisch klingt. Um die Geschichte der Juden in den Alpen. Aber beim genauer heranschauen zeigt sie auf, dass die Juden durchaus eine sehr enge Beziehung zu den Bergen aufgebaut haben. Antonia Moser ist für uns durch die Ausstellung gelaufen.
Von Schweiz aus schaut man gerade an die Mieten her oder an Stoss. Von dem her passt die Ausstellung gut in die Kantonshauptort. Die Ausstellung kommt eigentlich von den jüdischen Museen Hohenems und Wien und hat jetzt ihren Weg in die Schweizer Alpen gefunden. Um die Alpen geht's ja, genauer um die Beziehung der Juden zu den Alpen. Das mag zuerst ein bisschen komisch tönen. Für Hanno Löwi, den Direktor vom Jüdischen Museum Hohenems, ist das aber gar nicht so. Es gäbe eine lange Beziehung der Juden zu den Bergen. Das zeigt auch schon der Titel der Ausstellung.
Hast du meine Alpen gesehen, ist ein Zitat eines orthodoxen Rabbiners aus Frankfurt, der im hohen Alter, in den 1880er Jahren, in die Schweiz fuhr, um unbedingt die Alpen zu sehen. Und seine Schüler haben ihn gefragt, warum er das in Herrgotts Namen tut. Und er hat ihnen wohl zur Antwort gegeben, wenn ich einmal vor den Ewigen treten werde, wird er mich fragen, hast du meine Alpen gesehen? Also er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Alpen ein ziemlich wichtiger Teil der Schöpfung sind. Dass man, wenn man in den Bergen aus der Zivilisation heraustritt, man in seiner Vorstellung Gott, wenn man so will, jedenfalls etwas Höherem begegnen kann.
Und gleichzeitig zeigt sich an den Juden in den Bergen auch noch etwas anderes.
Die ganze Frage nach Zugehörigkeit, die ganze Frage danach, ob man hier eine Heimat finden kann in Europa, die war sehr schnell damit verbunden, welche Beziehungen man zu diesen Bergen aufbauen kann, die ja nun einmal sozusagen das Herz dieses Kontinents sind, sozusagen das Gravitationszentrum.
Wenn man durch die Ausstellung läuft, hat es verschiedene kleine Gebäude aus Dachlatten. Sie gehören immer zu einem Thema.
Ja, gehen wir gerade zum Anfang der Ausstellung. Wir brechen in die Alpen auf und wir besuchen sozusagen in den Alpen die unterschiedlichsten Schauplätze, an denen sich Menschen entweder als Touristen oder als Alpinisten, als Sommerfrischler oder auch als Wissenschaftler, Forscher, Entdecker aufgehalten haben und heute aufhalten. Das heißt, wir begegnen auch sehr unterschiedlichen Art und Weisen, diese Berge wahrzunehmen.
Die Berge sind für die breite Bevölkerung und damit auch für die Juden erst im 19. Jahrhundert wirklich interessant geworden. Man hat aus der Stadt raus wollen, in die Natur und hat Erholung und Gesundheit gesucht. Für das sind viele Hotels gebaut worden, auch von jüdischen Unternehmern. Man sagt, dass ein jüdischer Touristiker als erster draufgekommen ist, den Feriengästen gerade einen Skikurs und ein Hotelzimmer zusammen anzubieten. Aber nicht nur Hotels sind gebaut worden.
Wenn wir jetzt sozusagen aus dem Grand Hotel weitergehen in das Sanatorium, dann kommen wir in eine Welt, in der tatsächlich Juden aus den Städten eine ganz besonders große Rolle spielten als Pioniere. Die Alpen wurden natürlich auch eben vor allem in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Ort der Gesundheit entdeckt, also Luftkuren, Wasserkuren. Und es waren insbesondere jüdische Ärzte, die sich den Tod antaten, sozusagen den schwierigen Weg in die Berge zu gehen und dort eben die ersten Kurbetriebe aufzubauen.
So auch in der Schweiz, wie zum Beispiel in Davos. Jüdische Bergbegeisterte haben aber nicht nur ihr Hotel wollen, sondern auch die oberst auf den Gipfel.
Ja, der dramatischste Protagonist, das ist diese Katze, die hier gerade den Berg hochgeht, das ist Paul Preuß. Der ging grundsätzlich eigentlich ohne Seil los und propagierte eben auch das Freiklettern ohne technische Hilfsmittel. Er selbst hat das nicht lange überlebt. Er hat unzählige Erstbesteigungen gemacht. Paul Preuß ist aber 1913 dann eben abgestürzt bei einer seiner Touren. Also er ist nicht sehr alt geworden und wird vielleicht deswegen auch bis heute von allen Bergsteigern als ihr großes Vorbild, als den Künstler in der Bergwand verehrt.
Wenn man weitergeht, sieht man plötzlich ein Baby in einer Luzerner Tracht. Die Trachtenbabys sind sehr beliebt gewesen, gerade weil Trachten an die Sommerferien in den Bergen erinnert haben.
Bürgerliche Familien aus den Städten sind im 19. Jahrhundert aufs Land gezogen im Sommer. Die sind nicht in ein Hotel gegangen. Und für die Kinder war das natürlich das Paradies. Weil die sind dann plötzlich in eine Welt gekommen, die das genaue Gegenteil dessen ist, was wir über das bürgerliche Wohnzimmer im 19. Jahrhundert wissen, wo man nichts darf. Dort durfte man ziemlich viel. Und Lederhosen waren eine Hose, mit der man ganz besonders viel durfte, weil die gingen nicht kaputt. Und Dirndl waren vor allem eins, nämlich bequeme Kleider.
Und in den Bergen sind die Juden einfach Städter gewesen und nicht unbedingt als Juden brandmarkt worden.
Die Antonia Moser, die Ausstellung im Forum Schweizer Geschichte Schweiz, geht am Sonntag auf und läuft bis Ende Oktober. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Es war 6:03. Gewesen. Die wichtigsten Themen von heute noch mal kurz mit dem Michael Zetzi.
Viele Gemeinden in der Zentralschweiz sind am Wachsen, nicht zuletzt wegen reichen Neuzuziger. Das hat zur Folge, dass die Preise für Mietwohnungen oder für Bauland ob sie schiessen. An einer Tagung zu Zug haben heute Leute von Behörden und Miet- und Hauseigentümerverbände die Problematik behandelt. Dabei zeigt sich, dass Gemeinden zwar kennen gegensteigen, die Regeln vom freien Markt aber nicht kennen außer Kraft setzen. 3 Tage vor den Luzerner Wahlen hat der Luzerner Politologe Olivier Dolder im Gespräch im Regionaljournal Zentralschweiz gesagt, dass ein flauer Wahlkampf eher den etablierten Partien nicht sei. Mit grossen Verschiebungen, wie zum Beispiel am letzten Sonntag in Zürich, rechnet der Politologe bei den Luzerner Wahlen nicht. Bei der Entdeckung und der Erschliessung der Alpen haben die Juden eine wesentliche Rolle gespielt. Das zeigt eine Ausstellung im Forum von der Schweizer Geschichte die Schweiz. «Hast du meine Alpen gesehen?» heisst die Ausstellung, die das Jüdische Museum Hohenems auf Schweiz gebracht hat.
Die Wetterprognose hat der Jürg Zog von SF Meteo.
Heute gibt es einen sonnigen und warmen Abend. Erst im Laufe der Nacht suchen dann von Norden her ein paar Wolkenfelder auf. Temperaturen sinken langsam auf 11 bis 6 Grad. Morgen am Freitag hat es dann zuerst ein paar hochnebelartige Wolken rum, nur gerade im Urseretal ist es schon vom Morgen weg sonnig. Die Hochnebelfelder lösen sich dann aber im Laufe vom Vormittag wieder auf und dann ist es am Mittag und am Nachmittag in der ganzen Zentralschweiz wieder ziemlich sonnig. Im Vergleich zu heute wird es aber nur ganz so warm. Es gibt morgen Höchstwert von etwa 22 Grad und auf 2000 Meter Höhe hat es 11 Grad. Am Wochenende ist es ziemlich sonnig bei Höchsttemperaturen von 22 Grad. Dazu geht eine schwache Beise.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz. Die nächste Einschaltung gehört ihr morgen Morgen um 6:30. Der Rundum-Tour-Service bieten wir auf dem Internet unter regionaljournal.ch. Dort gibt es auch die ganze Sendung zum Abladen. Verantwortlich heute Marlies Zehnder, am Mikrofon Miriam Breu.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.